Hallo, mein Name ist Turi Bonin und das ist der Podcast «Auf dem Weg als Anwältin». Heute hat für einmal der Gregi Münch meinen Podcast kapert und führt das Gespräch mit dem Dimitar Bobev. Der Grund liegt darin, weil heute die Weiterbildungsveranstaltung von der Uni St. Gallen und von Münch sind Rechtsanwält «Digitalisierung des Straf- und Strafprozessrechts» stattfindet. Wie ihr hören werdet, ist das Gespräch vom Gregi und vom Dimi reichlich kompliziert und zumindest für mich als digitaler Laie zu nerdig. Das heisst aber nicht, dass ich doch das eine oder andere mitgenommen habe und vor allem zahlreiche weitere Fragen habe, was natürlich bedingt, dass der Gregi bei nächster Gelegenheit nochmal einen Podcast zum Thema wird machen müssen.
Hoi Dima, was hast du für das Handy da auf dem Tisch?
Ja, das ist ein Samsung S21 Galaxy mit dem Original-ROM von Samsung, wo per Default rausgegeben wird und mit den neuesten Security-Patches, wo verfügbar sind.
Ja, also hast du jetzt bewusst das Android genommen, aus Sicherheitsaspekt, oder ist das einfach, weil es dir in der Anwendung gefällt?
Ein Sicherheitsaspekt, obwohl das ein Thema ist, das für mich sehr, sehr wichtig ist, hat jetzt bei der Auswahl von einem Android-Handy nicht wirklich eine Rolle gespielt. Es ist mehr einfach das. Es ist noch eine interessante Story, weil ich habe angefangen mit einem iPhone und dann später bin ich zu Android gewechselt, aus dem Grund, dass es einfach viel flexibler war. Das iPhone hat mich ein bisschen eingeschränkt in meinen Möglichkeiten, für was ich es einsetzen kann. Und das ist der Grund, warum ich zum Android gegangen
Also
bin.
mehr aus Anwenderfreundlichkeit sozusagen für dich.
Ja, Anwenderfreundlichkeit. Ich muss dazu sagen, dass ich halt ein bisschen nicht der übliche Anwender bin. Ich tanze ein bisschen aus der Reihe, weil ich probiere gerne Sachen aus. Ich will die volle Kontrolle haben über die Hardware. Ich will Applikationen installieren, wo vielleicht nicht unbedingt das Apple iPhone oder Apple würde zulassen in einem Store. Und das ist der Grund gewesen, warum ich zu Android gegangen bin.
Okay. Wenn du mir jetzt dir dein Samsung würdest geben, in die Hand würdest geben, käme dich rein, könnte ich gerade schauen, was du so alles gerade gechattet hast in den letzten Minuten.
Ja, nein, also es kommt ganz darauf an, wer du bist. Wenn du ein Laie bist, dann natürlich nicht. Wenn du etwa ein Techie bist, wo einen mittleren Wissensstand hat, glaube ich auch nicht. Wenn du ein Techie bist, wo in dem Forensikbereich wird arbeiten, dann denke ich, hättest du eine Chance. Und halt die ganze Behörde, die sind auf das spezialisiert, die haben auch Tools und viel investiert. Die, denke ich, würden dann erfolgreicher oder am erfolgreichsten sein, denke ich.
Also, eben bei dem Fall kannst du es nicht einfach öffnen. Hast du denn da
Ich
Face ID
kann
drin oder hast du jetzt einen Sperrcode drauf auf dem?
einen Sperrcode, das ist ein alphanumerischer Sperrcode, den ich kann. Face ID benutze ich eigentlich nicht. Und eben die PIN-Patterns, das benutze ich auch nicht. Also,
Das
ich
ist gerade
präferiere wirklich die.
spannend, du hast einen alphanumerischen
Ja.
Sperrcode, also musst du teilweise gewisse Tasten mehrfach drücken, damit du auf einen Buchstaben kommst oder auf ein Sonderzeichen.
Ja, das ist korrekt.
Okay, warum machst du das? Einfach aus
Aber
Fun? Oder
ja,
ist das ein
nein.
Security-Aspekt?
Das ist ein Security-Aspekt, tatsächlich. Das ist so. Und weißt, eben wieder die Flexibilität. Bei einem Android-Phone kann ich das natürlich wechseln, dass ich nicht muss mehrere Mal auf eine Zahl tippen, damit ich dann zum Buchstaben komme oder so. Aber ich glaube, ja, später kann man gerne noch darauf eingehen. Also Security, das kostet immer. Das kostet und
Es kostet auch beim Anmelden. Es kostet ja
also nicht
Zeit, um dich
unbedingt
anzumelden.
Geld, genau,
Geduld.
aber es kann Geld, Geduld und Bequemlichkeit sein, ja.
Okay. Gut, jetzt sind wir einfach so voll eingestiegen. Dimar, ich freue mich, dass du heute da dir Zeit nimmst, um mit mir mal über das Mobile, deinen Freund und Helfer oder das ausgelagerte Gehirn kannst reden. Wer bist du? Woher, wo, aus welchem Ecke kommst du?
Aus welchem Ecke? Ja, eigentlich ursprünglich aus Bulgarien, bin mit 11 in die Schweiz gekommen. Ich habe den ganz normalen schulischen Weg bin ich gegangen. Ich habe an der Fachhochschule Betriebsökonomie studiert, extra nicht IT, weil das war etwas, womit ich mich immer befasst habe. Und später habe ich dann einen Master in IT Security noch gemacht, weil IT Security ist das, was mich interessiert hat. Damals in 2010 hat es leider keinen Anbieter von Forensik-Ausbildungen in der Schweiz. Fremde Universitäten, ich glaube, in der UK hätte man können, so eine Ausbildung machen, aber in der Schweiz war einfach Security, IT Security das höchste der Gefühle gewesen, und deshalb bin ich den Weg gegangen. Vor dem Studium habe ich im IT Security Bereich gearbeitet. Es war für eine kleine Security Bude gewesen. Wir haben Firewalls für Banken installiert, Firewall Checkpoint One, Stonegate im Solaris Bereich. Und nach dem Studium habe ich dann etwas im Bereich vom Studium arbeiten. Bin als ein Financial Controller eingestiegen ins Berufsleben, quasi nach dem Studium. Und später dann, bin ich zu den Deloitte gegangen, wo ich dann die Abteilung, Forensik-Abteilung geleitet habe.
Ist die dort, wie gross ist die dort gewesen?
Ich bin der erste Mitarbeiter gewesen.
Wie sind Sie jetzt etwa, weißt du das?
Also
Big Five, das also, ist explodiert, oder?
Ja, das ist explodiert. Ich bin 2018 gegangen, damit ich meine eigene Firma aufbauen kann. Damals waren wir etwa 40 Leute gewesen, und mittlerweile würde ich die Abteilung auf etwa ja, wahrscheinlich zwischen 60 und 80 Leute schätzen, aber ich muss dazu sagen, es sind halt nicht alles nur digitale Experten, es sind auch Forensic Accountants mit dabei, die dann den Tatbestand oder einfach das Sachverständnis haben für die finanziellen und buchhalterischen Vorgänge, die stattfinden in der Privatwirtschaft.
Mhm. Und nachher hast du deine eigene Bude gegründet, richtig?
Ja, das ist richtig. Die Firma Forexus, der Grund für den Namen ist einfach der Forensic Nexus, also deshalb haben wir sie Forexus genannt. Das habe ich zusammen mit einem guten Kollegen von mir gemacht, der Martin Kohs. Und ja, unser Hauptmerkmal oder Hauptfokus war einfach das gleiche wie bei den Deloitte, also sprich Forensik und eDiscovery und Data Analytics. Das sind die drei Bereiche. Und ja, haben die Bude vier Jahre lang geführt, und zwar erfolgreich, und dann später dann meiner jetzigen Firma verkauft. Und das ist in 2018 habe ich sie verkauft. Also 2014 habe ich sie gegründet und 2018 dann verkauft.
Gut, und jetzt, wo schaffst du jetzt genau?
Firma Lighthouse, Lighthouse Global. Das ist eine internationale Firma, ansässig in Seattle, in den USA, hat einen Ableger in London. Wir sind jetzt Lighthouse Switzerland GmbH, das ist der Schweizer Ableger. Und seit neuestem haben wir auch in Deutschland ein Office.
Genau, schon im Vorgespräch gesagt, sind bereits über 1000 Mitarbeiter.
Genau, mittlerweile 1000 Mitarbeiter. Vor vier Jahren waren es 400 gewesen, also sind extrem schnell gewachsen. Also es ist ein Bereich, wo nachgefragt wird.
Wir haben uns ja vor zwei Jahren kennengelernt, wo du da bei einer Weiterbildungsveranstaltung Digitalisierung von Strafrecht referiert hast, auch zum Mobile. Und ich kann mich jetzt nochmal mit dir darüber unterhalten, weil das Mobile, ich habe es eingangs erwähnt, das ist dein Freund und Helfer, nenne ich es so. Kannst du verstehen, dass die Polizei ins Augenwasser überkommt, wenn sie das Mobile öffnen können von der beschuldigten Person?
Absolut, absolut. Das ist, also, es ist haarsträubend, was für Daten in dem Mobile von drin sind. Um einiges mehr, als man glaubt, dass drin sind. Gespeichert ist. Also,
das ist ein Wunschbrunnen.
Ja, es ist genial für einen Ermittler.
Weil die Häufigkeit, das ist natürlich auch bewusst in der Strafverteidigung, eigentlich die häufigste Fragestellung von Klientinnen und Klienten, aber auch wenn man mit anderen Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern diskutiert ist, kommt man ins Mobile rein? Wird es der Behörde gelingen, das Mobile zu öffnen, wenn sie es sichergestellt haben? Kann man da dazu über die Wahrscheinlichkeiten eine generelle Aussage überhaupt treffen? Oder muss man da, können wir das Gespräch beenden und sagen, in Zweifels kommt man sowieso rein? Oder kann man da, wir gehen nachher sicher ins Detail, aber kann man da eine generelle Aussage dazu treffen?
Ja, sehr, sehr, sehr schwierig, weil es ist halt wie mit jeder Technologie und in der ganzen IT-Security-Welt, es ist immer ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. Und manchmal haben Behörden oder halt diejenigen, die in diesen Mobile-Phones reinkommen, haben manchmal den Vorsprung und manchmal sind es halt die Hersteller von diesen Phones. Ich denke, eine generelle Aussage ist, könnte sein, dass man, solange man das Neueste von der Hardware hat oder einigermaßen das Neueste von der Hardware plus immer die neuesten Software-Updates, macht man es um einiges schwieriger für die Behörden in diesen Phones und auch für die Privatwirtschaft in diesen Mobiltelefonen drin hineinzukommen. Es erinnert mich ein bisschen auch an mein Security-Studium. Also eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Gewisse Leute sagen auch, die sicherste Information ist diejenige, die nie festgehalten worden ist oder wo in unseren Köpfen ist und mit niemandem mitgeteilt worden ist. Deshalb, ja, eine absolute Sicherheit wird es nie geben. Es ist nur eine Frage vom Zeit und vom Aufwand. Und es ist, ja.
Aber also, immerhin kann man mal sagen, das neueste Modell und immer schön updaten, ist schon mal, hat man mal die wichtigste Hausaufgabe mal gemacht.
Das ist
das
so.
Auch als Laie,
um sich zu schützen. Das ist so. Das gut, ist ja. So. Ja.
Gut. Und du jetzt in deinem Alltag, habt ihr also Aufgabenstellungen, die ihr müsst für eure Auftraggeber in ein Mobiltelefon kommen?
Ja.
Ja. Wie sieht so ein typischer Auftrag aus? Ist das vielleicht ein Mitarbeiterhandy von einer Person, die verdächtigt wird? Oder ist so ein Anwendungsfall,
ja, muss ich mir das vorstellen? Ja. Genau, also wie gesagt, also ich bin auf der Seite von der Privatwirtschaft und wenn auch immer wir in dem Gespräch jetzt über die Behörden reden, das sind Annahmen, die ich treffe und das sind nicht Geheimnisse, die ich ausplaudere. Jetzt in der Privatwirtschaft ist es halt vielfach, dass vielleicht ein CFO oder ein Geschäftsleitungsmitglied etwas verbrochen hat und man kommt zu uns mit dem Handy, nachdem man natürlich abgeklärt hat, dass man das Handy durchsuchen darf. Und dann werden wir angefragt, hey, was könnt ihr machen? Und dann ist unsere Antwort grundsätzlich, ja, es kommt halt darauf an. Wir müssen wissen, was für ein Modell, was
für Software. Wie bei uns, es kommt darauf an. Das ist ein Rechtswesen, so genau. Ja, und gut, und dann, also es kommt darauf an, kommt es zum Beispiel darauf an, das ist eine Frage, die wir notiert haben, kommt es zum Beispiel darauf an, ob du die Aufgabe hast, ein Android-Handy anzugreifen oder ein iPhone, ein Apple-Gerät?
Ja, ich würde sagen ja, weil aus dem Grund, dass beim iPhone hat der Hersteller Apple die Hardware unter Kontrolle und die Software. Und das ist natürlich ein super Zusammenspiel, weil ein Android-Handy im Gegensatz zum iPhone muss ziemlich universell sein. Und der Hardware-Hersteller kann nicht unbedingt alles diktieren, weil die Software-Hersteller müssen immer noch damit da mitspielen können. Und beim Apple ist das anders. Also deshalb, ich finde das ganze Zusammenspiel zwischen Software und Hardware bei Apple sehr, sehr gut gelungen. Was aber nicht heisst, dass die Android-Phones jetzt per se schlechter sind. Also sie sind sicherlich nicht so einfach zu knacken, aber die iPhones habe ich schon das Gefühl, dass sie doch ein bisschen per Default besser geschützt sind. Ja. Beim Android muss man halt ein bisschen zusätzlichen Aufwand leisten, damit man so weit ist.
Wir haben natürlich 9 von 10 beschuldigten Personen haben Handys per Default geschützt und machen sich keine zusätzliche Mühe, zum eins zu schützen. Darum die Frage, kommt es denn darauf an, welches Modell du hast, wo ein Android drauf läuft? Gibt's da, kennst du Modelle, die einfacher sind? Gibt es ein Nokia oder ein Google Phone oder so? Gibt es da Unterschiede?
Ja, da gibt es absolut Unterschied. Also vor 10 Jahren hat man beim Android-Phone eher seltener encrypted gehabt. Also sprich, die ganze Verschlüsselung hat nicht so oft stattgefunden. Oder der Benutzer hat sie müssen extra aktivieren, damit die Verschlüsselung passiert. Und jetzt ist man so weit, dass man fast nicht ein Android-Phone findet, wo nicht verschlüsselt ist. Also deshalb, solange es ein grosser Hersteller ist, wie Samsung, wie Google, wie ja, auch die kleineren HTC, die haben sich natürlich Gedanken gemacht, wie tun wir die Sicherheitstechnologie implementieren, was ist auf dem Markt von der Hardware-Sicherheit vorhanden und das Zusammenspiel, das sie dann machen mit den Firmwares, die vom Hersteller dann kreiert wird, dann, das ist natürlich schon sehr wichtig. Daher, ja, es, bei den Android-Mobiltelefon kommt es ganz klar darauf an, von welches Modell das ist.
Gut, jetzt hast du etwas gesagt, was mich noch mal kurz interessiert. Das heisst, früher ist nicht zwingend auf jedem Android-Phone sind Daten verschlüsselt abgelegt worden. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, bei den Apple-Geräten ist das von Anfang an so gewesen oder früher schon so gewesen?
Bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube es ja. Also es ist schon von Anfang an verschlüsselt gewesen, genau.
Was ist denn der Vorteil, also jetzt einfach auf Seite von der betroffenen Person oder der Nachteil auf Seite von der angreifenden Person, der Aspekt, dass Daten verschlüsselt sind? Also kommt man weniger einfach an Daten an, jetzt hat mal dumm gefragt.
Also wenn es nicht verschlüsselt ist, ja, ganz klar. Also,
wie kommst du denn an Daten konkret? Ob man dann das aufschrauben, das Handy?
Also aufschrauben ist natürlich einer der letzten Schritte. Also beim Aufschrauben reden wir über eine Chip-Off-Methode, da wird ein Speicherbaustein, wo ziemlich standardisiert ist, vom Hersteller von der Hardware eingekauft und der wird auf einer Platine draufgelötet und das ist dann quasi die Festplatte vom Mobiltelefon und das kann man mit der Chip-Off-Methode kann man den Chip abnehmen und mit einem standardisierten Auslesegerät kann man das auslesen. Und jetzt, wenn es verschlüsselt wäre, dann bringt uns das nichts.
Ja, noch ganz kurz zum Verständnis. Du hättest jetzt ein Telefon, wo du nicht reinkommst mit dem Sperrcode, weil der dermassen crazy ist, geht das nicht. Könntest du dann auftun. Bei einem nicht verschlüsselten Handy kommst du hinten durch an Daten mit dieser Chip-Off-Methode.
Genau.
Okay,
genau.
Das ist noch wichtig. Ja?
Genau, okay. das ist
so. Und wenn es sozusagen verschlüsselt ist, musst du eigentlich ins Gerät kommen, musst die Sperrung aufheben und wenn du die Sperrung aufhebst, tut sozusagen auch Daten entschlüsseln und kannst es entschlüsselt anschauen. Jetzt ich als Laie, um das richtig zu verstehen.
Genau, also einfach einfach erklärt ist es, der PIN gibt dir den Zugang zum Tresor, wo sich auch ein Teil von der Hardware ist, auf dem Telefon befindet, auf dem Mobiltelefon befindet und von dem Tresor kann man dann einen Entschlüsselungsschlüssel generieren und mit dem Entschlüsselungsschlüssel kann man dann den Inhalt von dem Speicherbaustein kann man den auslesen, kann man dechiffrieren.
Also eigentlich, wenn du PIN hast, wenn du Sperrcode hast, hast du mit dem Schlüssel zum Tresor. Kann man so sagen.
Oder genau.
Kann man klar Daten lesen? Erst so.
Also wenn du den PIN-Code hast und du vom Telefon eingibst, dann kann man die Daten lesen. Ja, gut. Das ist korrekt.
Jetzt habe ich schon gehört, vielleicht ein bisschen weitergehen, schon gehört oder mir schon sagen lassen, nur ein ausgeschaltetes Mobiltelefon ist ein gutes Mobiltelefon. Macht es für dich oder mutmaßlich auch für einen Polizeibeamten einen Unterschied? ob du ein Ausgeschaltungs- oder ein Eingeschaltungsgerät hast zur Untersuchung.
Ja, das ist der Fall. Also, man kann unterscheiden zwischen Before First Unlock, das heisst, wenn du dein Handy dann einschaltest und den PIN noch nicht eingegeben hast, dann ist es ein Stand von der Hardware oder vom Betriebssystem, wo noch nicht so wo ziemlich abgesichert ist.
Wo noch nicht so ready ist for use.
Genau, ja, okay. Genau. Wenn du das Handy entsperrst, dann werden Sachen im Arbeitsspeicher geladen, die wichtig sind für den Betrieb des Telefons. Und wenn du dann wieder das Telefon lockst, dann hast du quasi den Modus, der after first unlock ist.
Das ist einfacher zu mir kommen, after first unlock.
Das ist ja so, das ist ja so. Und für den Laien kann ich dir ein Beispiel bringen. Ihr könnt selber das ausprobieren. Wenn ihr das Telefon einschaltet und dann auf das Handy dann anruft, dann kann es gut möglich sein, dass nur die Telefonnummer aufpoppt, ohne dass es der Benutzer, dass der Anrufer, obwohl er im Telefonbuch ist.
Ja, spannend. Ja. Es kann es noch nicht verbinden.
Genau, es kann es noch nicht verbinden, okay. Weil die Sicherheitsmechanismen, die sind extra da, dass wenn man das Telefon aufstartet, nachdem es abgeschaltet war, dass es noch nicht auf die hochsensitive Bereich Zugang hat.
Aber ich habe vorgegriffen, man versucht ja teilweise so Sperren zu gehen, einen Sperrcode mit Brute Force, das heisst, ganz viele verschiedene mögliche Kombinationen einzugeben, bis dann eine passt.
Oder? Genau.
Ist das gleich einfach oder schwierig before first unlock oder after first unlock? Oder ist das die gleiche Situation zum Brute Force? Weißt du, verstehst du, was ich meine?
Ja, ich weiss, was du meinst. Es ist die gleiche Situation. Für das hat es keinen Unterschied. Der Unterschied beim After First Unlock ist, dass man kann Daten, die im Speicher geladen sind, kann man schon mal ein bisschen rauslesen. Das heisst, es könnte ein E-Mail-Konto sein und ein Passwort dazu. Oder der Konto, der Benutzername für die iCloud. Man kann schon vorab ziemlich schnell wichtige Informationen aus dem Handy rauslesen. Das ist eigentlich der Vorteil. Für das Brute Force ist der Aufwand gleich.
Okay, gut. Kommen wir mal zu dem Brute Force. Wie tut man Brute Force? Ich sage noch mal ganz kurz, was Brute Force ist. Ich habe da vielleicht ein bisschen vorgegriffen.
Ja, es ist quasi die rohe Gewalt oder Brute Force. Es steht einfach dafür, dass man alle möglichen Kombinationen ausprobiert. Also sprich, wenn man weiss, es ist ein einstelliger numerischer Passwortcode, dann tut man halt von 0 bis 9 alle Zahlen mal ausprobieren. Wenn es vierstellig ist, dauert es halt entsprechend länger, aber je nachdem, wie man das implementiert, kann man das ziemlich schnell durchgehen. Und das ist ein bisschen der Knackpunkt.
Und darum begreife ich jetzt auch, weil alphanumerischer Sperrcode hat natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten.
Ganz genau. Also du hast nicht nur 9, 10 Nummern, die zur Verfügung stehen, sondern hast noch ein Alphabet dazu.
Und Sonderzeichen.
Und mit einer viel kürzeren mit viel kürzeren Passwort hast du viel mehr Kombinationen, die du durchgehen musst, damit du alle möglichen Kombinationen ausprobiert hast.
Gut. Und ein klassischer Angriff, sagen wir mal auf das iPhone, ist der mit Brute Force oder gibt es auch andere Methoden, um mein Handy jetzt zu kommen?
Es gibt auch andere Methoden. Nur der Punkt ist der, dass die anderen Methoden, die hinken hinten rein. Die sind halt ja applizierbar auf Handys, die vor 4 Jahren rausgekommen sind. Und vielleicht ist der Hack auch irgendwie vor auch 2 Jahren nach dem Handy rausgekommen. Aber es ist gleich noch, es dauert recht lang, bis sich ein ein Hack, ein Zero-Day-Hack, was etwas ist, was noch nicht publiziert worden ist, wo man noch nicht darüber so viel weiss, bis der rauskommt, das dauert eine lange Zeit. Deshalb, Brute Force wird quasi immer funktionieren, das funktioniert in der IT-Sicherheit, also bei Applikationen, beim Passwortknacken funktioniert es überall. Es ist nur eine Frage, wie schnell kann ich meine Kombinationen ausprobieren?
Genau, weil, das habe ich jetzt gerade fragen, wenn ich ja, das ist mit meinen Kindern auch schon passiert, wenn sie versucht haben, meinen Sperrcode herauszufinden, auf einmal ist 10 Minuten das Handy gesperrt. Mhm. Weil man nach gewissen Versuchen sperrt doch, zum Beispiel meine Mutter, eine andere ist Mutter gleich, aus Sicherheitsaspekt, sperrt es, bis man den nächsten Versuch machen kann. Und da ist, glaube ich, dann jetzt, das ist, glaub, die Lösung, die jetzt die Behörden haben, oder?
Um ja.
Das
umzugehen. Ja, genau. Also, es ist, genau, wir, es, die Sicherheitschips, die haben extra Schutz eingebaut, dass man nicht kann mehr als, sagen wir mal, 5 Passwörter ausprobieren innerhalb von einer Minute oder so. Wie du gesagt hast, das iPhone wird gesperrt. Jetzt haben findige Firmen, wie zum Beispiel GreyKey, eine Methode herausgefunden, für wie man kann den Schutzmechanismus umgehen kann. Und sie können so nicht nur die 5 Passwörter in einer Minute ausprobieren, sondern sie können Hunderttausende und auch Millionen von Passwörtern ausprobieren innerhalb von 1 Sekunde.
Oh krass, innerhalb von einer Sekunde so viel versuchen.
Genau, ja. Genau. Und quasi im Best Case ist, und das wird jetzt ein bisschen technisch, aber man hat halt das Passwort, das kann zum Beispiel 1, 2, 3, 4 sein, und das wird durch einen Algorithmus, wird das übersetzt in einem, zum Beispiel einen MD5-Hash, und der MD5-Hash wird abgeglichen mit dem, was zum Beispiel auf dem Handy abgespeichert ist. Und dadurch wird im Best-Case-Szenario wird die Geschwindigkeit quasi limitiert, wie schnell kann ich Clear-Text-Passphrase, also quasi das 1, 2, 3, 4, übersetzen mit dem MD5-Hash und abgleichen. Das ist das Best-Case-Szenario. Und dann
ist es Best-Case von Seite Ermittler oder Best-Case-Seite angegriffen?
Von der Seite der Ermittler.
Also gut, also genau. Worst-Case.
Ja, genau.
Das ist schon so. Also vielleicht haben jetzt 2, 3, die zugehört haben, das verstanden. Ich habe es nicht mehr verstanden, aber trotzdem sehr spannend. Also es braucht immer eine Sicherheitslücke, damit die Anbieter reinkommen. Es ist nicht bekannt, ob die mit diesen Anbietern zusammenarbeiten und ob die Backdoors dann zur Verfügung stellen.
Ich glaube es nicht. Im Gegenteil. Und das ist der Grund, warum sich die ganze Branche ein bisschen undercover verhält. Der Punkt ist einfach, man kennt Cellebrite sehr gut auf dem Markt und Apple kennt sie auch, und es würde mich nicht erstaunen, wenn Apple so ein Kit hat und immer die neueste Software ausprobiert gegenüber dem Kit und schaut, hey, sind wir angreifbar oder nicht.
Ja, ich glaube, der von Signal hat gerade mal eins gefunden auf der Straße, oder?
Ja, genau.
Wir hätten das mal angeschaut.
Genau.
Also wie du am Anfang gesagt hast, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel.
Ja. Hm.
Könntest du jetzt vielleicht jetzt mal zum ersten Teil abschliessen? Probieren wir es doch noch in einer Aussage. Also, das neueste Modell mit der neuesten Software ist sicher von Vorteil.
Absolut. Richtig.
Alphanumerischer Sperrcode.
Ja.
Nice to have. Gut. Sollte man haben.
Sollte man haben.
Ja. Gut. Mobiltelefon ausgeschaltet ist besser, als wenn es eingeschaltet ist.
Genau. Das ist absolut so. Oder... der sogenannte beim iPhone SOS-Mode. Man klickt 5-mal auf den Power-Button, dann ist man im SOS-Mode. Dann tut man Face ID abstellen und auch sonstige biometrische Möglichkeiten, um sich zu authentisieren. Und man braucht halt den PIN. Okay. Man muss den Pin eingeben.
Okay. Also, okay.
Das hilft auch.
Das hilft auch, sich bei einem unmittelbar bevorstehenden Zugriff
eigentlich. Zum Beispiel, genau. Etwas.
Und, jetzt hast du überlegt, was man will sagen. Und ist jetzt gerade bekannt, also ich habe zum Beispiel mal gehört, schon zweimal gehört, dass bei dem iPhone X, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass sie wahnsinnig Mühe haben, reinzukommen, aber beim 12, 13 eigentlich wieder weniger Probleme. Ist das erklärbar? Wäre das erklärbar? Also, bis es ein gewisses Modell gibt, das ist einfach, oder zum Beispiel sogar ein Billigmodell, das SE, glaube ich, oder so, was dann schwieriger war, reinzukommen als die anderen. Mhm. Kannst du das vorstellen? Sind das mehr
Urban Legends? Mir ist so etwas nicht bekannt.
Okay.
Also, wenn du jetzt gesagt hättest, beim XR oder so, also alles, was ab dem Chip A11 beim Apple iPhone, dass es schwieriger ist, dann würde ich sagen, ja, das ist so. Das ist aus dem Grund, da hat es mal eine bekannte Sicherheitslücke gegeben, Checkmate. Und die wird auch bei Cellebrite benutzt, dass man kann das Handy auslesen kann. Das ist tatsächlich dann einfacher und alles, was drüber ist, ist schwieriger oder unmöglich für Cellebrite. Und das ist mir bekannt. Aber dass ein X oder ein SE schwieriger ist zum Auslesen, davon habe ich nichts gehört.
Vielleicht noch ganz abschließend noch ganz kurz. Jetzt haben wir von Cellebrite, Greatkey, das sind private Anbieter, geredet. Ich meine, die Behörden greifen offenbar auf die Anbieter zurück.
Das ist so, ja.
Haben die nicht eigene Ressourcen aufgebaut, um das selber zu entwickeln? Oder ist es einfach, in der Privatwirtschaft sind die einfach schneller? Oder haben die vielleicht auch weniger Grenzen? Haben die mehr Graubereich? Zum Beispiel auch können sie so Zero-Day-Lücken einzukaufen im Dark Web oder so. Hast du das Gefühl, das könnte der Grund sein? Warum sind die voraus? Oder warum...
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ja?
Also du meinst die Behörden? Oder
ja, warum sind auch Behörden offenbar auf die Anbieter angewiesen,
ja,
oder haben die mittlerweile ihre eigenen Ressourcen aufgebaut, die wir gar nicht wissen?
Also gut, bei der Privatwirtschaft ist es ganz einfach, es ist eine Frage vom Nachfrage, oder? Wenn genug Geld rum ist oder genug Business Cases vorhanden sind, dann wird das Ganze auch investiert. Grey Soft, Grey Key sagen, wir vertreiben unsere Hardware und unsere Software nur an Behörden.
Das ist aber das Geschäftsmodell.
Das ist das Geschäftsmodell, ja, genau.
Zum exklusiv bleiben und auch zum...
Genau.
Ja, okay.
Genau. Was ich... Ja, also...
Ich kann mir nur vorstellen, dass in der Privatwirtschaft hast du einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten, bist ein bisschen weniger im...
Das ist ja so.
Im Glas... Im Schaukasten,
ja,
oder?
Kannst
einfach, es gibt ja so... Marketplace im Dark Web, wo man so Zero-Day-Looken und so kann kaufen. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher, in der Privatwirtschaft oder das anzukommen, oder?
Ja, genau. Also, in der Privatwirtschaft ist halt eine Frage, was ist legal und was kostet es?
Mhm.
Und bei den Behörden hat man, nehme ich mal an, natürlich schon andere Hürden, die man muss nehmen muss. Aber auch die Behörden, auch sie, wir haben es mit all den Leaks, die passiert sind. Man hat auch Schweizer Behörden gesehen auf den Rechnungen von Schweizer, die an Schweizer Behörden gegangen sind für Software, für Spyware, wo es einfach bekannt geworden ist, dass auch Schweizer Behörden die Lücken einkaufen und die Software einkaufen. Mhm. Also ich würde überhaupt nicht die Behörden unterschätzen, dass das Wissen da vorhanden ist und sie Möglichkeiten haben, auf die Daten zuzugreifen.
Okay. Also danke vielmals. Jetzt haben wir mal gehört, wie man in so Mobiltelefonie kommt. Wir haben vielleicht 2-3 Punkte gehört, wo man sollte beachten, dass man es zumindest der Behörde erschwert, einen Angriff.
Mhm.
Jetzt würde ich schon gerne, vielleicht in der nächsten Folge, wenn du bereit bist, auch mal noch darüber reden, was man dann macht, wenn man tatsächlich ins Handy gekommen ist, wie dann die Arbeit ausgeht, die Aufbereitung von der Daten oder so.
Ja. Bist du
dabei? Würden wir uns mal anschauen?
Ja, sehr gerne.
Super,
ja.
Gut. Also, dann danke ich dir vielmals für heute und wir sehen uns bald wieder.
Danke.